ॐ विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि
जय श्री
von dieser erhabenen Philosophie des Gottesbewusstseins präsentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn das, was ich sage, auf fruchtbaren Boden stößt und euch inspiriert, ein bisschen tiefer zu gehen in eurem eigenen spirituellen Suchen und in eurem eigenen spirituellen Praxis. But before I speak, I need to know if you can all understand German. Those who cannot understand German and need an English translation, please raise your hand. Mm-hmm. There's one gentleman. Only one. Yeah, is that in English? Aha, here is already an English speaking corner. It is simultaneous translation. Please do go there and you will be able to listen to English translation of this lecture. The translation is given by a university candidate, a dolmetscher, and usually she costs 1,000 marks if you want to hear from her, but today it's for free. This is Natalie. She is Du musst irgendwie sehen, dass das hinkommt, dass du alle erreichst mit deinem Sound. Please sit before her. Yeah, somewhere like there. Bevor das Lebewesen endlich in der menschlichen Lebensform ankommt, ist es durch einen allmählichen Entwicklungsvorgang gegangen. Ein Entwicklungsvorgang, wo das Lebewesen sehr viele Dinge gesehen hat. Und das Mikrofon ist gerade ausgegangen. Alles verstanden. Hat vorhin funktioniert. Wo ist Korangi? Mukunda, kennst du dich aus in dieser Anlage? Kennst du dich aus in der Anlage? Und nicht so gut. Kannst du Korangi Bescheid sagen? Das sind die letzten Tage dieser Anlage.
What did you do, Madame Ramoyne?
das Lebewesen endlich in der menschlichen Lebensform ankommt, hat es eine lange, lange Reise hinter uns gebracht. Ich möchte das ein bisschen konkreter ausdrücken. Jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne, der junge Professor, die Ehegattin, der Skeptiker, das junge Mädchen, was gerade ein Baby kriegt, das Baby im Leib des jungen Mädchens, jedes Lebewesen hier in diesem Raum, und auch jenseits von diesem Raum, hat, bevor es die menschliche Lebensform erlangt hat, eine unglaublich lange Reise hinter sich gebracht, wie sie insgesamt durch 8 Millionen, könnt ihr euch diese Ziffer vorstellen, 8 Millionen Lebensformen gebracht hat. Also Insekten, Reptilien, Tieren, Vögeln, Pflanzen. Es gibt 8 Millionen Lebensformen, die vor der menschlichen Lebensform kommen. Und in dem allmählichen Entwicklungsgang ist man da durchgegangen. Das heißt, ich war schon einmal ein Steinbock. Ich war schon einmal ein Witter. Ich war ein Krebs und eine Jungfrau. Und ein Moskito. Sternbilder drin. Wir alle haben diese Form schon gemacht. Im Abendland weiß man inzwischen über das Gesetz von Reinkarnation. Man weiß, dass das Leben ewig ist und immer wieder durch neue Lebensformen kommt. Man weiß, dass man immer wieder in neuen Körpern erwacht, in neuen Familien, in neuen Nationalitäten, in neuen Religionsbindungen. Das ist bekannt. Aber viele Leute möchten sich so romantisch vorstellen, ja, im letzten Leben war ich ein Pharao oder im letzten Leben war ich ein Bankkaufmann aus San Francisco, der in einem Whirlpool Bad umgekommen ist. Man wünscht sich immer, dass man irgendwie ein tolles letztes Leben hatte und man stellt sich vor, dass man immer wieder in der Zukunft ein fantastisches neues Leben wohl erlangt. Doch die Vedas informieren uns, dass die Reise der Seele zur menschlichen Lebensform durch ganz gewöhnliche Lebensformen hindurchgeht. Tiere, Straßenfeger, nicht nur Pharaonen und Schauspieler und Bären mit schönem weißen Fell und so weiter. Nein, wir waren Hunde, die vielleicht krank in Kalkutta gestorben sind. Faultiere, die über irgendein Zoo gefangen wurden. Kängurus, die an Virusinfektion gestorben sind. Aborigines, Pygmäen, Chinesen, Ostdeutsche und Westdeutsche. Nur so sagen. Nun, die Vedas sagen, dass die menschliche Lebensform, ganz besonders die menschliche Lebensform, ein geeignetes Vehikel ist, ein geeignetes Transportationsmittel, um den Pfad der Selbstverwirklichung zur Vollkommenheit zu bringen. Das heißt, in Deutsch gesagt, um den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode, Sangsara, ein für allemal zu unterbrechen und unsere ursprüngliche spirituelle Heimat anzusteuern. Die spirituelle Welt, wo es keine Geburt und keine Tod, kein Tod gibt. Das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Und in dieser spirituellen Welt, so geht es weiter, können wir unsere ursprüngliche Beziehung zu dem höchsten spirituellen Wesen, der vor der Schöpfung war und nach der Schöpfung sein wird, herstellen. Wir können unsere liebevolle Beziehung zu Krishna herstellen, zu der Persönlichkeit Gottes und mit ihm einen Austausch haben, in dem es verschiedene Ekstasen gibt, die diesen Austausch immer wieder neu erscheinen lassen und niemals langweilig oder schon erlebt. Nun, weil diese menschliche Lebensform diese Möglichkeit gibt, wird sie Atadam genannt. Atadam heißt das, was einem die Möglichkeit gibt, einen großen Schatz zu heben. Stellt euch mal vor, ihr würdet geboren werden und dann sozusagen, wie man mit dem 16. Lebensjahr eine Kiste bekommt, die euer Großvater für euch zurückgelassen hat. Und in der Kiste befinden sich genaue Anweisungen. Mein lieber Enkel, ich habe dich sehr, sehr lieb. Ich habe für dich eine Überraschung. Diese Kiste ist dir gegeben worden, als du 16 Jahre alt warst. Warte noch ein paar Jahre, vielleicht bis du 21 bist. Und dann folge genau der Karte, die du in dieser Kiste findest. Du schaust mal weiter und merkst, eine Karte ist da, die einen genau den Weg hinweist, wo man einen Goldschatz finden kann. So, die menschliche Lebensform ist ungefähr so. Gott hat uns etwas mitgegeben in diese Lebensform. Mein liebes Lebewesen, nun, wo du Mensch geworden bist, hast du die einzigartige Möglichkeit, den Schatz des Lebens, nämlich Liebe zu Gott, reine ekstatische Liebe zu Gott zu verwirklichen. Und durch diese Prema, durch diese Liebe, wirst du zurückgehen in die spirituelle Welt. Diese Liebe ist sozusagen der Schlüssel für dich, mit dem du das Pforte zur Unsterblichkeit aufschließt und dann in das Königreich Gottes gehen kann. Das ist sozusagen die Analogie, in der wir uns befinden. Eine große Chance. Nun, wenn das Lebewesen endlich die menschliche Lebensform erlangt, gibt es ein paar Hindernisse zu überwinden, die auf dem Wege zu unserer spirituellen Erfüllung und Vollkommnung stehen. Und ich möchte heute ein bisschen über diese Hindernisse sprechen. Im Srimad Bhagavatam, das ist ein alter vedischer Text, sozusagen unsere Landkarte, die uns zum Schatz dirigiert, wird erklärt, dass das Lebewesen nach einiger Zeit, so wenn so 8 Monate vergangen ist, im Mutterleib aufwacht. In den Lebensformen vor der menschlichen Lebensform, also den tierischen und den Insekten und der Fauna, also der pflanzlichen Vegetation, war das Bewusstsein völlig bedeckt. Das heißt, man konnte sich nur kümmern um Essen, Schlafen, Verteidigen und Sex. Immer wieder das Gleiche. Essen, Schlafen, Verteidigen und Sexualität. Das Lebewesen war nur in diesen engen Aktivitätskreis, wie in ein Gefängnis eingesperrt. Und in der menschlichen Lebensform wacht es auf. Und zwar findet dieses Aufwachen schon im Mutterleib statt. Plötzlich merkt es, ich bin an einer großen Enge. Könnt ihr euch das vorstellen? Von einer dicken Fruchtblase umschlossen zu sein, dann von den Eingeweiden einer Mutter umschlossen zu sein. Man hört immer das Herz klopfen und wenn sie sich aufrecht, das Herz klopfen. Das Lebewesen ist völlig abhängig von der Mutter und völlig eingesperrt sozusagen in dem Leib der Mutter. Sicherlich wird es auch die angenehmen Dinge, wenn die Mutter liebevoll über den Bauch streichelt und sagt, ich freue mich auf dich, du kleines Erdenkind, komm bald raus und so weiter. Nun, in dieser Situation fühlt sich das Lebewesen aber zunächst einmal, trotz der Liebe, die es empfängt, eingeschlossen und eingezwängt. Stellt euch mal vor, wir würden in diesem Augenblick aus diesem Raum die ganze Luft wegsaugen. Es würde kein Sauerstoff da sein. Es würde sehr, sehr dunkel werden. Es würde euch etwas Warmes, Elastisches umschließen. Natürlich würde man in dieser Situation ein bisschen sich beengt vorkommen, ein bisschen ängstlich werden. So wacht auch das Lebewesen auf, nicht in einer freudigen Haltung, ach, eine Nacht ist vorbei, die Nacht der tierischen Lebensform. Nein, es wacht auf mit großer Bedrängnis. Ich bin umklammert, ich will hier raus, ich will an die Freiheit. Und in dieser Situation überkommt ihr eine Erinnerung, bekommt das Lebewesen eine Erinnerung, es fängt an zu beten. Im Srimad Bhagavatam werden diese Gebete wieder aufgeführt und ich möchte euch die ganz kurz vorlesen. Ich gebe viele Sterbeseminare in den deutschsprachigen Ländern Europas und wir tun in diesen Seminaren, den Sterbeseminaren, das Sterben durchnehmen, genau wie es sich anfühlt. Wir begleiten praktisch ein Sterbenden auf seinem Totenbett durch die verschiedenen Phasen, durch die er geht. Wir behandeln dann den Tod und schließlich nach dem Tode tun wir uns in diesem Sterbeseminar Gedanken machen über die Wiedergeburt. Und dann lesen wir immer diese Gebete vor, die jedes Mal unglaublich tief in das Bewusstsein der Zuhörer hineingehen. Gebete, die wir gesprochen haben, als wir in der menschlichen Lebensform aufwachten, im Schoße der Mutter, umhüllt von ihrem Mutterleib. O mein Herr, bittet das Lebewesen, wann werde ich, verruchte Seele, aus diesem Gefängnis freigelassen? Mein lieber Herr, durch deine grundlose Barmherzigkeit bin ich zu Bewusstsein erweckt worden. Obwohl ich erst 9 Monate alt bin, für diese grundlose Barmherzigkeit des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, des Freundes aller gefallenen Seelen, gibt es keine andere Möglichkeit, meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, als mit gefalteten Händen zu beten. Wir können uns vorstellen, Lebewesen faltet die kleinen Hände zusammen, denkt an das Haupt zu senken und erinnert sich, oh, ich habe schon so viele Geburten und Tode genommen. Jetzt bin ich zum Bewusstsein aufgewacht. Geht weiter. Das Lebewesen erinnert sich an die ganzen tierischen Geburten, die hinter ihm liegen und sagt, das Lebewesen in einer anderen Art von Körper, dem nicht menschlichen Körper, sieht nur durch den Instinkt. Es kennt nur die angenehmen und unangenehmen Sinneswahrnehmungen des jeweiligen Körpers. Dann wird es sehr glücklich, dann wird es enthusiastisch, das kleine Baby. Doch ich habe einen Körper, in dem ich meine Sinne beherrschen und meine Bestimmung verstehen kann. Daher erweise ich meine achtungsvolle Ehrbietung der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem ich mit diesem Körper segnete und durch deren Gnade ich sie im Innern und auch außerhalb sehen kann. Also wir können verstehen, dass das Lebewesen in dieser Bedrängnis, in dieser fürchterlichen Eingeschlossenheit plötzlich einen Dasein hat, eine Realisation, eine Wahrnehmung von Krishna im Herzen. Im Herzen sieht das Lebewesen die wunderschöne Gestalt Gottes aufleuchten und ist sehr, sehr glücklich, weil jetzt ein Halt da ist. Und dann sagt es, dann nimmt es sich was vor. Ich werde, ohne länger verwirrt zu sein, aus der Dunkelheit der Unwissenheit, mit Hilfe meines Freundes, nämlich klaren Bewusstseins, mich befreien. Indem ich einfach Krishna verehre und immer in meinem Geist bewahre, werde ich davor gerettet sein, in die Leiber vieler Mütter aufs Neue einzugehen. Ich will nicht mehr wiedergeboren werden und nicht mehr wiederholt sterben. So, das, mit diesem Vorsatz, total enthusiastisch, ich werde jetzt mich befreien, wenn ich geboren worden bin, dann geht es los bei mir. Ich werde dann mein volles Gottesbewusstsein behalten, bewahren und dann werde ich es losgehen. Dann geht es los. Doch während es so den Herrn lobpreist, treibt es die Wehen nach unten, mit dem Kopf nach vorne, damit es geboren werden kann. Plötzlich nach unten gedrückt, kommt das Kind mit großer Mühe heraus. Atemlos. Und aufgrund starker Schmerzen und Aufregung der Erinnerung beraubt. So fällt das Kind auf den Boden, oder ist übrigens gut für Mutter, das ist jetzt rausgefunden, und die Mutter, wenn sie im Hocken gebären, dann ist das ein natürlicher Weg. Liegen ist mühsamer. Und bewegt sich langsam, Es verliert sein höheres Wissen und schreit im Banne der Illusion. Oh! Vielleicht ein bisschen schöner und herziger. Und es wird dann beschrieben im Srimad Bhagavatam, wie dieses Lebewesen dann plötzlich aufgenommen wird von der Menschheit. Ach, du bist aber süß. Du siehst so niedlich aus. Willst du etwas essen? Kriegt die Babymode an, verpasst. Und erlebt die Schule und die Ausbildung und verliert praktisch im Kontakt mit der Menschheit, der, sagen wir mal, materialistischen Umgebung, in die es geboren wird, sein ganzes Bewusstsein, seine ganze Erinnerung und sein ganzes, oder all seine guten Vorsätze und wird dann so einer, wie wir es mal geworden sind. Menschen, die das mühsame Los einer materialistischen Gesellschaft teilen, die ihre Verbindung zu Gott eigentlich verloren hat. Shankaracharya, der große Weise, analysiert, dass jeder, der geboren wird, plötzlich von vier Feinden umringt werden. Feinden, denen er sich nicht zu Wehr setzen kann. Diese Feinde sind nicht politische Feinde oder sind nicht die Vampire und Monster, die es in der Märchenwelt gibt und die Zwerge, die das Kind stehlen wollen. Nein, nein. Diese Feinde sind viel, viel machtvoller als irgendwelche bewaffneten Menschen. Es sind materielle Wünsche, Zorn, wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden, Neid auf andere, von denen wir annehmen, dass sie ihre materiellen Wünsche besser erfüllen können als wir, und Vergessen. Vergessen von der Natur Krishna. Diese machtvollen Feinde kommen direkt, nachdem wir aus dem Mutterleib kommen, auf uns zu und ziehen uns unser spirituelles Wissen, entziehen uns unser spirituelles Wissen. Nun, in dieser Situation, wo die Feinde des bedingten Lebewesens, des bedingten Lebens, des materiellen Daseins, Lust, Zorn, Neid, Illusion, das Lebewesen umzingelt haben und überwältigt haben, gibt es sozusagen auch welche, die uns helfen können, von diesen Feinden frei zu werden. Vielleicht können wir ein bisschen die Tür zumachen, weil es da so ein bisschen das Kindertreiben gibt. Die geht auch mit dem Griff, glaube ich, zu, so zuck. Genau. Wenn sie wieder aufgeht, Daniel, können wir dich vielleicht bei der Tür abstellen, dass du die immer zumachst, wenn sie aufgeht? So, wir sind dabei, was uns helfen kann, diese Feinde, denen wir alle einmal unsere Seele verkauft haben, materielle Wünsche und die Hoffnung, ah, wenn ich mir das erfülle, diese Reise noch, dieses Auto, diese sexuelle Ausschweifung, diesen Gang ins Kino, diese Feinde, diese materiellen Wünsche haben uns weggezerrt von unserem spirituellen Bewusstsein. Wir können sie sehr leicht überwinden. Wenn wir in Gemeinschaft kommen von Menschen, die in ihrem Herzen das wundervolle Juwel des Gottesbewusstseins oder des Krishna-Bewusstseins haben. Das heißt, dass man so lange in der Illusion des materiellen Daseins geht, bis man schließlich einen geweihten Gottes trifft, der in seinem Herzen dieses verwirklichte Krishna-Bewusstsein trägt. Und in Gemeinschaft mit diesem Sadhu entsteht zunächst einmal ganz zaghaft in unserem Bewusstsein so etwas wie Vertrauen ins spirituelle Leben. Wir denken uns, ja, es gibt diese Menschen, die wirken gut und anständig auf mich. Sie haben etwas verwirklicht, sie strahlen etwas aus, das zieht mich an. Das werde ich jetzt auch praktizieren. Also Shraddha, Vertrauen. Ohne dieses Vertrauen, dieses anfängliche Vertrauen, ist spirituelles Leben nicht möglich. Spirituelles Leben kann man auch nicht weitererhalten, wenn plötzlich dieses Vertrauen stirbt. Wenn man plötzlich nicht mehr überzeugt davon ist, dass Krishna unseren Dienst und unsere Bemühung annimmt. Wer aufhört, Vertrauen zu haben auf dem spirituellen Weg, dass Krishna seine Gebete hört oder seine Bemühungen sieht und auch in gewisser Weise darauf antwortet. Wer also aufhört, dieses Vertrauen zu haben, wird spirituell erst einmal halbtot werden und dann ganz tot werden. Mit Shraddha, Vertrauen, ist ein ganz wichtiger Faktor für das spirituelle Leben, was den Anfang und die Mitte und auch das Ende des spirituellen Lebens macht. Und dieses Vertrauen, diese Shraddha, kann man letztendlich nur gewinnen in der Gemeinschaft oder der Bekanntschaft mit Sadhus, das heißt mit Menschen, die Geweihte Gottes sind, die das Leben, die viele Erfahrungen schon gemacht haben, die viele Beweise sozusagen für die Gegenwart Krishnas in ihrem Leben haben. Und diese barmherzigen oder diese großen Seelen werden uns werden das mitteilen, was sie haben, oder uns ausrüsten mit dem, was sie haben, sodass auch wir den spirituellen Weg gehen können. Also im Anfang des spirituellen Lebens ist also ganz wichtig, die Gemeinschaft zu haben und die Freundschaft aufzuhaben und die Zuwendung zu spüren von Menschen, die auf dem spirituellen Leben bereits gehen. Sadhu Sangha. Ich möchte euch aber eine kleine Geschichte aus unserem westeuropäischen Kulturkreis erzählen, die den Unterschied zwischen Himmel und Hölle unterscheidet. Ihr werdet total überrascht sein. Es war einmal ein Mann, der zu Gott ging und ihn fragte, kannst du mir mal Himmel und Hölle zeigen? Und Gott sagte, ja, wenn du es genau wissen willst, ich werde dir zuerst die Hölle zeigen. Er ging rein und ging mit dem Mann los und sie trat in eine große Halle aus Kristall, mit Kristallsäulen, mit schönem künstlichem Licht. Und in der Halle waren Tische, runde Tische, ziemlich rund, also ziemlich ein Durchmesser von vielleicht 4 Metern. Also die Tische, um die Tische saßen jeweils so 6 oder 7 oder auch 8 Menschen herum. Im Mittelpunkt der Tische war eine große Schüssel mit einer nahrhaften Speise. Nun, um daran zu kommen, hatten die Menschen, die um die Tische saßen, einen langen Löffel, der länger war als ihr Arm. So lang ist der Arm, vielleicht 82 cm. Vielleicht. So der Löffel, den dieser Mann hatte, war 1 Meter lang. Die Leute, die um diese Tische, diese sonderbaren Tische mit den sonderbaren Suppenschüsseln und den sonderbaren Löffeln saßen, waren alle abgemagert, frustriert, leidend, weinend, zornig. Denn sie waren verhungert, sie konnten nicht essen. Können Sie das nachvollziehen? Wenn ich einen 85 oder 82 cm langen Arm habe oder einen Löffel, der 1 Meter ist, dann geht das immer am Mund vorbei. Sie konnten also nicht essen und waren frustriert und verhungert. Gut, sagte Gott, jetzt hast du die Hölle gesehen. Jetzt geh mit. So, sie gehen dann rein in den Himmel und da war genau der gleiche Kristallsaal. Genau die gleichen Sitzarrangierungen, genau die gleichen Tische, genau die gleiche Anzahl von Leuten, die um den Tischen saßen. Und mittendrin eine Schüssel mit essbaren Sachen. Die Löffel dieser Leute, die die hatten, waren auch länger als ihr Arm. Aber sie waren wohlgenährt, glücklich, hatten die allerbesten Beziehungen. Ein freudiges Lachen, Singen ging um diese Tische. Denn sie haben nicht mehr versucht, mit den Löffel reinzustecken, sondern haben den anderen, den Gegenüber, den Löffel mit der Nahrung gegeben und gegessen. Und auf diese Art und Weise wurden sie stark und kräftig. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, sagt die Gott. Damit endet meine Geschichte. Und hier ist auch der Anfang von meinem Punkt. Satsanga, oder die Gemeinschaft mit Menschen, die im spirituellen Leben verankert sind, ist eine helfende Gemeinschaft, eine unterstützende Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der Kraft und spiritueller Enthusiasmus fließt, während materielles Leben eine Gemeinschaft ist von den Menschen, die nur drei Worte sagen können. Ich, mein und mich. Die spirituellen Menschen lernen sehr bald, dass sie nicht die Nehmenden sind, dass das Leben nicht darin besteht, der Erfolg des Lebens nicht darin besteht, sich Geld für sich zu nehmen, sich Anerkennung für sich zu nehmen, sich Position für sich zu nehmen. Ein spiritueller Mensch lernt, dass der Erfolg des Lebens im Geben besteht. Wenn wir den physischen Körper verlassen, wenn wir diese Runde auf dieser Erde beendet haben, werden wir nicht gemessen werden anhand dessen, was wir genommen haben in der Zeit, die wir hatten, sondern unser Leben wird gemessen werden nach einem spirituellen Maß, nämlich nach dem, was wir gegeben haben in der kurzen Zeit eines Aufenthalts auf diesem Planeten Erde. So, in dieser Gemeinschaft von solchen Menschen, in Sanskrit sagt man Sadhus, nicht Menschen, die auf dem Weg zur Ewigkeit sind, in dieser Gemeinschaft wird auch Vertrauen geboren in die, oder Shraddha, in die Persönlichkeit des Höchsten, diese Persönlichkeit Gottes. Nun, auf dem spirituellen Weg, damit wir nicht überwältigt werden von der Illusion, die so vielen Menschen die Erinnerung an ihr spirituelles Ziel raubt, gibt es 6 förderliche Prinzipien und 6 hinderliche Prinzipien. Ich möchte zunächst einmal über die 6 hinderlichen Prinzipien sprechen. Das erste Prinzip ist mehr essen als nötig. Und die Übertragung mehr ansammeln als nötig. Es gibt Nahrungsmittel für alle unsere Sinne. Für die Zunge ist es Getreide, für die Ohren, das könnte ein Nahrungsmittel für die Ohren sein, Musik, Klang. Für die Augen, das könnte ein Nahrungsmittel für die Augen sein, Fernseher, die Natur, Formen. Es gibt Nahrungsmittel für die Nase, für den Geruchssinn. Könnte das sein? Das, was man riechen kann. Düfte. Ja. So haben alle Sinne Nahrungsmittel. Nun, wenn man zu viel davon nimmt, zu viel Sinnenbefriedigung, zu Deutsch gesagt, ist das sehr hinderlich für den spirituellen Pfad. Beim Essen kann man es verstehen. Wenn man zu viel isst, wird man dick und träge und so weiter. Man kriegt eine schlechte Verdauung und stinkt aus den Füßen. Also der ganze, man kann es auch schöner ausdrücken, der Metabolismus wird gestört und das hat eine mangelhafte Drüsenfunktion zur Verfügung und eine Respiration, die nicht funktioniert und so weiter. Das ist ein bisschen weiter ausgedrückt. So ist es aber mit allen materiellen Dingen, die wir zu viel nehmen. Genau wie mit dem Essen. Wenn man zu viel nimmt von diesen Nahrungsmitteln für die Sinne, dann wird man auf diese Art und Weise zu Fall kommen und im spirituellen Leben nicht Fortschritt machen können. Hare Krishna Vrindavan. Ist es Vrindavan Eshwari? Radhe, Radhe. So durchsteht. Hier ist gerade ein Reisender aus Indien angekommen. Vrindavan Eshwari.
Hallo.
So, das nächste, was hinderlich ist auf dem spirituellen Weg, ist sich übermäßig bemühen um weltliche Dinge, die sehr schwer zu erreichen sind. So Zum Beispiel kann man sich vornehmen, eine Prüfung zu machen, für die man wirklich nicht geeignet ist. Und man klagt sich ab Tag und Nacht. Oder man nimmt sich vor, etwas zu kaufen, was weitaus die finanziellen Möglichkeiten übersteigt und übersteigert. Und strengt sich an und arbeitet wie ein Esel, um das Geld zu bekommen. Wenn man spirituellen Fortschritt machen will, ist es ganz wichtig, dass man nicht zu hohe materielle Ziele ansetzt und sich wahnsinnig darum bemüht, diese zu erreichen. Besser, man lebt einfach und bescheidet sich ein bisschen. Der nächste Punkt, der ungünstig ist, ist unnötig über weltliche Dinge zu sprechen. Wenn man anfängt, schlecht über andere zu reden, wenn man anfängt, über die immer Neuigkeiten der weltlichen Politik zu sprechen, schon gehört, Helmut Kohl hat das gesagt, nicht, geht die Aufmerksamkeit des spirituellen Lebens verloren. Mein spiritueller Meister gab einmal das Beispiel von Fröschen, die in der Nacht ihrer Brunftzeit brunftig quaken. Um das andere Geschlecht anzuziehen. Gerade die Macho-Frösche quaken besonders laut, damit die geschminkten Fröschinnen da ankommen und herbeigehoppelt kommen. Aber sie vergessen, dass nicht unbedingt nur das andere Geschlecht ihrem Froschkonzert zuhört, sondern eine schwarze Schlange, die heraushört, wer quakt denn am fettesten und dann zuschlägt. So ist es auch, wenn man mit weltlichen Gesprächen beschäftigt ist, wenn man schlecht über andere redet, unnötige Dinge bespricht, vielleicht auch die Bunte liest und die Bildzeitung, also so weltliche Dinge, nicht? Dann wird plötzlich eine Schlange agitiert. Die Schlange der Illusion, die uns all ihren tödlichen Biss versetzt. Sodass wir unter dem Einfluss dieser Illusion völlig unser spirituelles Leben vergessen. Dann werden noch andere Dinge besprochen, wie der Umgang mit weltlich gesonnenen Menschen, die kein Interesse am Krishna-Bewusstsein haben. Wenn man zu viel Gemeinschaft hat mit Materialisten und sich auf diese Gemeinschaft einlässt, wird man innerlich hohl. Kennt ihr das? Wenn man manchmal mit Materialisten Gemeinschaft hat, vielleicht in einer Betriebsfeier, wo es nur um Geld geht und um die Fotos, die man in Schwinz einkleben kann und so weiter. Nicht, fühlt man sich nachher ausgesogen und ausgelaucht. Und der Enthusiasmus für spirituelles Leben geht einfach weg. Und es heißt, dass man nicht gierig sein sollte nach weltlichen Errungenschaften. Also ich möchte das kurz zusammenfassen, diese Liste. Für jemanden, der spirituellen Fortschritt sucht, ist es wichtig, nicht mehr zu essen als nötig oder mehr Dinge anzusammeln, als man braucht. Es ist wichtig, dass sich ein Mensch, der spirituellen Fortschritt machen möchte, nicht übermäßig bemüht um weltliche Dinge, die zu schwierig zu erreichen sind. Und er sollte vorsichtig sein, was er redet und mit wem er Gemeinschaft hat. Nun, das Juwel für jemanden, der spirituellen Fortschritt machen will und sein Erbe sozusagen ganz und gar in Anspruch nehmen will, das Juwel ist Begeisterung. Das Sanskrit-Wort für Begeisterung heißt Utsahan. Das ist interessant, mal da ein bisschen Sprachforschung zu betreiben. Das sind zwei Silben, Ut, also drei Silben eigentlich, aber sie werden in zwei Worte eingeteilt, Ut und Sahar. Gut heißt aus etwas heraus. Und Saha ist übrigens auch ein indischer Nachname, merke ich gerade. Saha, also mein Lakshmi Saha. Saha heißt zusammen mit dem Herrn. Jemand, der enthusiastisch ist, hat diese beiden Eigenschaften. Er ist im Aufbruch, bricht aus dem materiellen Leben auf und Saha. Er fühlt sich immer in Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Solch ein Mensch kann wirklich begeistert und zuversichtlich sein in seinem spirituellen Leben. Kennt ihr ein Geheimnis, ein psychologisches Geheimnis? Ganz gleich, wofür du begeistert bist,
das wirst du erreichen in deinem Leben. Begeisterung hat so eine unglaubliche Kraft mit sich. Man merkt das in dem bei Künstlern. Manche Künstler können überhaupt nicht singen, aber sind total begeistert, quaken auf der Bühne herum und kriegen einen ersten Platz auf der deutschen Hitparade. Einfach für ihren Enthusiasmus, ihre Begeisterung. Jemand, der begeistert ist, hat einmal gesagt, Hindernisse kenne ich nicht. Hindernisse sind das, was wir sehen, wenn wir die Augen von unserem Ziel abwenden. Dann sehen wir plötzlich Hindernisse. Aber ich versuche die Augen nie von meinem Ziel abzuwenden und deswegen kenne ich gar keine Hindernisse. Wenn es das mal nicht klappt, ist das für mich einfach eine Lehre, eine Möglichkeit, etwas besser zu machen im nächsten Mal. Diese Begeisterung sollten wir uns niemals nehmen lassen. Diese starke Kraft, die der Mensch hat, sollten wir immer aufs Neue nähren. Wenn wir durch das materielle Leben hindurchgehen, wird diese Begeisterung angefochten werden. Wir werden in großes Zweifel gebracht werden. Wir werden geprüft werden, alle oder jeder auf seine Art und Weise. Doch wenn wir die Begeisterung nicht aufgeben, werden wir immer eine göttliche Kraft erfahren in unserem Leben. Krishna hilft nämlich denjenigen, die begeistert sind, voller Entschlossenheit sind und die auch geduldig sind. Begeisterung kann man nähren, indem man täglich in den Heiligen Schriften liest. Begeisterung, das Feuer der Begeisterung kann man für spirituelle Dinge nähren, indem man mit Sadhus Gemeinschaft hat, mit echten Devotees von Krishna. Wenn ihr eure Begeisterung, eure spirituelle Begeisterung, diese Kraft nähren wollt, singt und chantet den Hare Krishna Mahamantra zusammen mit anderen, so wie wir es gemacht haben, als Dana Dharmani vorhin vor einer Stunde oder zwei Stunden jetzt anfing, auf dem Harmonium zu spielen und zu singen. Wir müssen diese Begeisterung immer wieder am Leben erhalten. Wir dürfen niemals erlauben, dass diese Begeisterung nass wird sozusagen und nicht mehr zündet. Es werden auch noch andere Dinge angegeben, die förderlich sind. Zuerst einmal begeistert sein. Das zweite ist, sich mit Vertrauen bemühen. Man sollte ständig weitermachen auf seinem spirituellen Weg. Jeden Tag aufs Neue seine spirituellen Übungen machen. In dem Vertrauen, dass Krishna unsere Bemühungen sieht und auch belohnt. Diese Bemühung ist das, was Krishna sehen will, bevor die Tür zur Unsterblichkeit sich öffnet. Wir werden getestet werden, was unsere Bemühung betrifft. Ihr solltet im spirituellen Leben davon abkommen zu denken, ich muss ein Erfolg sein. Es muss klappen. Ich muss eine höhere Stufe erreichen. Das, was viel, viel wichtiger ist im spirituellen Leben, ist immer die Bemühung beizubehalten. Frage euch nicht so sehr, werde ich eine Stufe erreichen, werde ich eine hohe Stufe erreichen. Frage euch lieber, werde ich mich weiter bemühen können? Dann sieht Krishna, ein Devotee, der sich auf diese Art und Weise beschäftigt, und er nimmt ihn an und ermächtigt ihn mit seiner Energie, seiner Bhakti-Shakti, einer spirituellen Kraft, die dem Devotee hilft, über alle Hindernisse hinwegzukommen. Der nächste Punkt, der erwähnt wird, ist geduldig sein. Mein spiritueller Meister hat einmal das Beispiel von einer ungeduldigen Person gegeben, und zwar ein junges Mädchen, was gerade geheiratet hatte und gleich nach der Hochzeitsnacht ankam zu ihrem Mann und sagte, wo ist denn das Baby? Ich habe gehört, so kommen die Babys, wenn man sich gemeinsam und die Natur übergreifen lässt. So kommen doch die Babys. Und der Mann sagte, nun, wahrscheinlich noch 9 Monate oder so. Reißt du das an, das kommt doch nach einer gewissen Zeit. Das ist auch im spirituellen Leben. Wenn wir den Samen des spirituellen Lebens erhalten haben, können wir nicht davon ausgehen, dass gleich morgen wir im vollen Gottesbewusstsein sind. Das passiert manchmal. Aber wir sollten besser dafür sorgen, dass dieser Same genährt wird, dass er regelmäßig Nahrung kriegt, sodass er heranreift. Dann sind wir dann ja, auf die Stufe, sagen wir, wir kommen zuerst auf die Stufe des Siddha-Svarup. Das ist, dass wir in der materiellen Welt noch leben, aber schon wissen, was unsere spirituelle Identität in Bezug zu Krishna ist. Solch ein Devoti hat sozusagen ein doppeltes Dasein. Mit dem Körper isst er und schläft er und macht auch Arbeiten. Aber in seinem Geist ist er schon mit Krishna zusammen. Er ist schon auf der anderen Seite der Wirklichkeit, der spirituellen Wirklichkeit und erfreut sich einer Beziehung, die er schon weiß und die er schon Erfahrung hat. Und schließlich kommt man von dieser Swarup-Siddhi, das ist der Vollkommenheit, die man erreicht in diesem Körper, zur Vastu-Siddhi, das ist die Vollkommenheit, die man erreicht ohne diesen physischen Körper. Wenn man aus dem Körper herausschlüpft und dann in der spirituellen Welt bleibt, ohne von da zurückzukehren. Derjenige, der in diesem Körper die Vollkommenheit erreicht, kommt immer wieder noch zurück zu dieser Welt, ist immer noch tätig und handelt. Aber die ganze und predigt vielleicht, hilft anderen, auch Wahrheit zu finden, aber also der hat schon ein Bein sozusagen drüben in der spirituellen Welt und der die Vastu-Siddhi erreicht hat, der geht ganz in die spirituelle Welt ein. Manchmal kommen solche großen Seelen auch zurück zu uns in dieser Welt und betätigen sich damit, das spirituelle Wissen zu verbreiten. Gut. Noch förderlich ist, dass man nach den regulierenden Prinzipien handelt. Mit spirituellen Praktiken handelt, dass man die Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten aufgibt und dass man auf den Fußspuren der vergangenen großen Seelen folgt. Das sind sozusagen Möglichkeiten, die wir haben. Bitte erinnert euch, jeder einzelne von euch hat eine Kiste. Mit der menschlichen Lebensform haben wir eine Schatzkiste bekommen. Da ist das nötige Wissen drin, und auch die nötige Kraftnahrung, die uns helfen kann, unsere spirituelle Vollkommenheit zu erlangen. Wir sollten anfangen, so schnell wie möglich diese Kiste auszupacken und unsere spirituelle Erbschaft anzutreten, sodass wir schon in diesem Leben uns von den Fesseln der Illusion befreien können und schon in diesem Leben erfahren, wie wir der spirituellen Welt sind, unsere spirituelle Natur erfahren oder unseren Austausch mit Krishna. Was ist sonst das Leben wert? Ja, ich bin da, ich gucke hier gerade immer so ein bisschen auf meine Notizen, ihr merkt das schon. Und damit bin ich eigentlich an das angekommen, da habe ich das gesagt, was ich erklären wollte heute zu euch. Ich hoffe, dass es euch angesprochen hat und dass ihr euch auf eure Art und Weise ein bisschen mehr bemüht. Vergesst nicht die große Kraft auf dem spirituellen Weg, ist einfach die Gemeinschaft mit Devotis, mit geweihten Krishnas, mit die einem helfen können, voranzuschreiten im spirituellen Leben. In dieser Gemeinschaft, dieser gebenden Gemeinschaft, können wir eben das Wichtigste bekommen, was wir brauchen, nämlich Vertrauen und auch Enthusiasmus auf dem spirituellen Weg. Ich weiß, das war auch bei mir so. Ich habe sehr lange im spirituellen Leben, also bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, gesucht. Also ich denke schon, also als ich so das ich schon gesucht habe in anderen Leben. Srila Prabhupada hat das einmal gesagt über seine Schüler und über überhaupt Menschen, die sich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden. Die haben schon gesucht in einem anderen Leben. Das ist manchmal so, dass wir das erleben, wenn Leute zum Krishna-Bewusstsein kommen, ist natürlich äußerlich gesehen erstmal total fremd. Die andere Haarfrisur. Ich weiß, du hattest so Engelslocken, die bis zum Schulterblatt gingen. Und jetzt plötzlich so. Aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das ein großer kultureller Unterschied wäre oder ein großer Kulturschock, sondern man hat hinter dieser Form, dieser Äußerlichkeit erkannt, dass es einen tiefen, wie soll ich mich ausdrücken, inneren Gehalt gab. Man hatte die spirituelle Schwingung gespürt. Ich weiß noch, wie es bei mir war, ich kam aus so gut situierten norddeutschen Verhältnissen und hatte die Hare Krishna Leute das erste Mal im Fernsehen gesehen, live, und dann hatte ich sie auf dem Jungfernstieg gesehen, an der Einkaufsstraße in Hamburg, an der Vornehmstraße. Hatte so einen Kulturschock gehabt. Ich hatte gedacht, also ich habe mich jetzt mit Gammlern und Punks und Aristokraten unterhalten, aber mit diesen Leuten, die sind zu abgehoben, die sind zu anders. Mit denen kann ich, also die werden vielleicht, wenn ich sie anspreche, plötzlich anfangen zu tanzen oder irgendwas und Definierbares machen. Also, und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass ich dann nach einem halben Jahr des inneren Ringens den Mut fasste, zu einem Sonntagsfest in den Tempel zu kommen. Das erste, was ich roch, war ein mir unbekannter Geruch von Räucherstäbchen, Ghee und Halava im Treppenhaus. Roch also ganz unglaublich für mich. Meine Sinne, aber ich ging dann hin und ich bin extra zu spät gekommen, dass ich nicht auffiel, dass mich bloß keine ansprach, wenn es schon war, setzte mich dann hin und hörte der Vorlesung zu. Und es war sehr unverständlich für mich, was der Vorlesende sagte, weil ich nicht gelernt hatte, in solchen Kategorien zu denken. Aber was mich unglaublich ansprach, schon beim allerersten Mal war, dass das ein echter Mensch war, der glaubte an das, was er sagte. Das war was Besonderes. Und nicht nur das, er hatte ein noblen Charakter, das merkte man auch. Ein anständiger Mensch, der etwas Gutes wollte. Und so wirkte das Ganze für mich trotz der Unverständlichkeit wenigstens glaubhaft, also vom menschlichen Einsatz her glaubhaft. Und so, mir fällt das immer ein, wenn ich so sonntags eine Vorlesung gebe wie diese hier, ich bemühe alle Arten von Menschen gleich anzusprechen, diejenigen, die schon länger dabei sind, und diejenigen, die das erste Mal kommen und Skepsisfalten um die Stirn haben und die Stirn rutschen. Gesagt haben, also das mit dem Tanzen, da wäre ich fast rausgegangen, aber jetzt höre ich mir noch die Vorlesung an und dann sehe ich mal und so weiter. Spirituelles Leben oder auch das Krishna-Bewusstsein ist etwas, was in uns eigentlich schon gegenwärtig ist. Das ist, was wir in dieser Philosophie lernen, was einfach nur freigemacht werden muss von den Bedeckungen, von den Illusionen, von den falschen materiellen Erwartungen, Wünschen und so weiter. Wenn wir das freimachen können, das Krishna-Bewusstsein, von diesen künstlichen Bedeckungen, die uns schon Jahre, ja, Leben zwingen, immer wieder aufs neue Geburt zu nehmen, um zu versuchen, diese Wünsche und diese Erwartungen zu erfüllen. Wenn wir uns frei machen können davon, dann kommt unser natürliches Krishna-Bewusstsein Schein zum Vorschein. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte nochmal sagen, unser Tempel sucht sich jetzt neu zu orientieren. Dies ist das vorvorletzte Vorvorletzte. Es gibt noch zwei, ja, so kann man es besser sagen. Das nächste Sonntagsprogramm ist am 9. natürlich. Da haben wir einen besonderen Festtag, den Erscheinungstag von Lord Nrsimhadev. Und dann gibt es noch ein Sonntagsfest danach. Und dann werden wir uns nach neuen Räumlichkeiten ansehen. Wenn jemand von euch ein Millionär ist, manchmal ist das ein bisschen schüchtern, das geht mir mir auch vorher so gegangen, wenn jemand gesagt hat, Millionäre, die Hände hoch, nicht dann. Also wenn trotzdem ein Millionär dabei ist, wendet euch im Vertrauen und ihr habt Inspiration zu helfen, einen Tempel zu finden, das ist natürlich vorausgesetzt. Wendet euch im Vertrauen an Tirthankara oder an mich, je nachdem, wer ihr besser kennt. Dann können wir es sehen, oder wenn ihr Ideen habt, wie wir einen neuen Tempel bekommen können. Wir wollen folgendes Modell machen. Wir wollen etwas in der Stadt haben. Ich war jetzt gar nicht bei Brainstorm dabei. Was ist denn das Modell, was wir alle wollen? Ist das noch nicht so konkretisiert worden? Oh ja, wir werden ein gutes Idee. Wir werden also was wie ein Restaurant haben, dass man immer in der Stadt das gute Krishna-Fassade ankriegt. Dann werden wir außerhalb Tempelräume haben, wo man sich ein bisschen wohler fühlt als so mitten in der Stadt. Ja, das ist sozusagen das Modell, was wir im Augenblick haben. Aber das ist noch am Kommen und am Werden. Aber so können wir es zu diesem Zeitpunkt überschauen. Gut, jetzt will ich noch ganz kurz sehen, ob ihr noch ein, zwei rasche Fragen habt. Der nächste Programmpunkt ist nämlich schon soweit. Opa guckt das. Darf ich die Fragen dem Damo dazu sagen, dass es jetzt gleich losgeht, mit Pantomime? Er ist schon hier? Oh, it's alright. Gut, dann würde ich sagen, dass wir so lang so ein natürliches Ende gekommen sind. Ihr könnt euch ja noch, wie soll ich mich ausdrücken, mit den Devotees unterhalten. Ich wünsche euch alles Gute für euer spirituelles Leben. Haltet uns die Treue. Also kommt weiterhin und hilft uns. Es ist für uns nicht so einfach, ehrlich gesagt, diese Reinkarnation vorzunehmen. Wir sind so gewohnt an diese Räume und viele Leute auch. Eine sehr bekannte Adresse in Deutschland geworden, dieser Tempel. Also wir möchten euch sehr bitten, uns zu helfen, einen guten neuen Tempel zu finden, indem ihr einfach mit uns in Kontakt bleibt. Und gemeinsam können wir mehr. Erinnert euch an das Beispiel mit den mit den Löffeln. Gut, dann werden wir jetzt ungefähr ja zwei Minuten, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, weil wir schon lange sitzen. 5 Minuten würde ich vorschlagen. Naja, wir haben heute noch viel unterzubringen. Vielleicht würde ich sagen 10 Minuten. Wir machen 10 Minuten Pause und dann geht es danach weiter mit der Pantomime hier im Tempel. Hare Krishna. Hallo.